Hallo und herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour hier auf www.yolmediatv.de. Wir freuen uns auch über alle Zuschauer auf Amazing Discoveries. Herzlich willkommen zur vierten Folge in unserem Studium über Missionare in der Bibel. Ein praktisches Studium, in dem wir schauen wollen, wie Menschen im Alten und im Neuen Testament den Auftrag Gottes angenommen haben und umgesetzt haben. Heute haben wir eine Geschichte vor uns, die wie kaum eine andere im Alten Testament die Idee der Mission illustriert und gleichzeitig auch unser Versagen oft in der Mission schmerzlich herausstellt. Wir wollen uns über die Geschichte von Jona unterhalten. Damit bereiten wir uns vor auf das Bibelgespräch am 25. Juli. Und bevor wir beginnen und diese wirklich spannende Geschichte hineinzutauchen, möchte ich uns einladen, dass wir gemeinsam ein Anfangsgebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir in deinem Wort Geschichten finden, die bis in die heutige Zeit zu uns sprechen und uns ermutigen und auch herausfordern. Wir möchten dich bitten, dass wenn wir jetzt die Geschichte von Jona lesen, dass du zu unserem Herzen sprichst, dass du uns zeigst, was unsere Aufgabe heute ist und wo wir in der Gefahr stehen, wegzulaufen oder deinen Charakter misszuverstehen. Wir möchten dich bitten, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und uns den Weg zeigst, den wir gehen sollen. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Die Geschichte von Jona ist natürlich aufgeschrieben in dem Buch Jona. Das allermeiste, was wir von Jona wissen, findet sich in jenen berühmten vier Kapiteln. Es gibt aber eine andere Stelle in der Bibel, in der Jona ebenfalls auftaucht. Und die wollen wir an den Anfang stellen, um zunächst einmal zu sehen, wer Jona überhaupt gewesen ist. In 2. Könige 14. Und dort Vers 25, 2. Könige 14 und dort Vers 25, dort wird uns ebenfalls von diesem Jona berichtet. Hier in dem Zusammenhang geht es um König Jerobeam den Zweiten von Israel, der in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus regiert hat und noch einmal das moralisch so sehr abgefallene Nordreich zu recht glanzvollen Zeiten geführt hatte. Es heißt hier in Vers 24 und 25, er tat aber was böse war in den Augen des Herrn und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Dieser eroberte das Gebiet Israels zurück von Lebohamat an bis an das Meer der Araber. Nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israel, das er geredet hatte, durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten aus Gath-Hepher. Nun also, Jona war offensichtlich ein Prophet, ein bekannter Prophet, ein Prophet, dessen Worte weitergetragen worden waren. Und als sie sich hier erfüllten in der Zeit von Jerobeam II., da war das etwas, was die Chronisten hier im 2. Königbuch festgehalten haben. Jona war ein ganz regulärer, ein ganz solider Prophet Gottes, dessen Botschaften sich erfüllten. Und das war eine Botschaft hier für das Volk Gottes, in dem Fall für das Nordreich. Jona, sein Name bedeutet Taube und er war aus Gath-Hepher und hatte, wie gesagt, Botschaften zunächst einmal für das Volk Gottes. Doch dann änderte sich etwas im Leben des Jona. Gott wollte ihn mit einer neuen Aufgabe beauftragen. Wir lesen in Jona Kapitel 1 und dort Vers 1 und 2. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf und geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Er war bisher ein Prophet Gottes. Er hatte Botschaften für das Volk Gottes gegeben. Doch nun gab Gott ihm den Auftrag, Missionar zu werden. Und ich glaube, schon an dieser Stelle können wir uns mit dem Jona identifizieren, die wir im Volk Gottes sind, die wir uns für das Wort Gottes interessieren und die wir immer wieder in der Gemeinde etwas über Gottes Wort sagen, was der Wahrheit entspricht. Es ist eine Sache, im Volk Gottes zu dienen und etwas sich dort beizutragen, sich einzubringen. Eine ganz andere Sache ist es, wenn Gott einen an die Frontlinie schickt, in die Mission. Und diese Mission hier war keine einfache Mission. Er sollte nach Ninive gehen. Ninive war eine der größten Städte des assyrischen Weltreiches. Und Assyrien war kein Pappenstiel. Die Assyrer galten selbst in damaligen Zeiten als außerordentlich und übertrieben grausam. Wenn man diesen Befehl in die heutige Zeit übertragen würde, dann könnte man vielleicht so etwas sagen wie: Gott schickt den Missionar in das Kerngebiet von ISIS. Denk mal drüber nach. So schnell lesen wir die Geschichte von Jona und wundern uns, wie um alles in der Welt er diesen Auftrag nicht annehmen wollte. Stell dir vor, Gott kommt zu dir und bittet dich, alleine als Missionar in den Nordirak oder nach Ostsyrien zu gehen, mitten in das Gebiet von ISIS. Würdest du gehen? Das war ungefähr die Situation von Jona. Die Assyrer standen an Grausamkeit und an Perversion den heutigen IS-Kämpfern nichts nach. Zudem war es ein Ruf in die Großstadtmission. Ninive war kein kleines Dorf, wo man vielleicht irgendwie unauffällig wirken konnte. Ninive war eine der größten Städte, vielleicht sogar die größte Stadt der damaligen Zeit. Sicherlich mindestens vergleichbar mit Babylon der Großen. Und der Auftrag war ganz einfach. Er sollte nicht einfach nur gute Werke dort tun, ein bisschen Sozialarbeit leisten. Er sollte verkündigen, er sollte Gottes Wort predigen. Warum? Das heißt hier, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Und die Bosheit Ninives, die war sprichwörtlich. Ein ganzes Buch der Bibel beschäftigt sich mit der Bosheit Ninives. Das ist das Buch Nahum. Und wenn wir dort im Buch Nahum in Kapitel 3, Vers 1 nachschauen, dann wird uns so ein Bild vermittelt von der Bosheit Ninives. Nahum 3, Vers 1. Wehe der blutbefleckten Stadt, die voll ist von Lüge und Gewalttat und die nicht aufhört zu rauben. Nach Ninive als Missionar zu gehen, war ein extremes Sicherheitsrisiko. Nicht nur konnte man dort keine Wahrheit erwarten, man konnte erwarten, dass man wahrscheinlich geschlagen wird, gefoltert wird, beraubt wird mindestens. Eine blutbefleckte Stadt. Kein Wunder, dass Jona sich das Ganze nochmal überlegt hat. Gott hatte einen Grund, warum er einen Propheten Gottes dorthin schicken wollte. Es heißt ja hier in Jona 1, Vers 2, dass die Bosheit Ninives vor Gottes Angesicht heraufgekommen war. Und diese Formulierung ist ziemlich bedeutsam. Zum Beispiel in 1. Mose Kapitel 6 und dort Vers 5 finden wir diese ähnliche Idee, wo es heißt: Als aber der Herr sah, also mit seinem Angesicht es gesehen hat, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Und dann lesen wir, dass aufgrund dieser Betrachtung, dieser Feststellung, die Gnadenzeit für die damalige Welt endete. Wenn es also hier heißt, dass die Bosheit vor Gottes Angesicht heraufgekommen ist, dann ist das so ein versteckter Hinweis darauf, dass Gott nicht mehr viel länger mit den Niniviten Geduld haben würde. Das Ende der Gnadenzeit für diese Stadt schien sich zu nahen. Alle bisherigen Versuche Gottes durch die Natur, durch seinen Heiligen Geist, durch verschiedene Methoden, die Bewohner Ninives aufmerksam zu machen auf die Wahrheit, waren bisher gescheitert. Und so bringt Gott jetzt quasi seine letzte Variante. Einen öffentlichen Evangelisten. Und zwar nicht irgendeinen, nicht einen Novizen. Nein, Jona, einen Propheten, dessen Wort sich bereits erfüllt hat in anderen Umständen. Liebe Freunde, liebe Freundin, auch wir leben in einer Zeit, in der in den großen Städten dieser Welt Gewalt, Lüge, Raub und all diese schrecklichen Dinge überhand nehmen. Wir leben in einer Zeit, in der die Gnadenzeit fast zu Ende ist. Und wir leben in einer Zeit, in der Gott Menschen aus seiner Gemeinde, die fest im Wort Gottes stehen, die fest zum prophetischen Wort stehen, die fest zum Geist der Weissagung stehen, indem er sie herausruft und ihnen eine neue Aufgabe gibt. Geh in die große Stadt. Geh zu den Heiden. Geh dorthin, wo bisher keiner verkündigt hat, und predige das ewige Evangelium. Und das ist ein Sicherheitsrisiko. Das kann Gefahr bedeuten. Aber Gott gibt den Auftrag. Nun, was hat Jona getan? In Jona 1, Vers 3 lesen wir: Da machte sich Jona auf. Klingt doch ganz wunderbar, oder? Doch der Satz geht weiter: um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Nun, Tarsis war ein Ort an der Südküste des heutigen Spaniens, an der Südwestküste in Iberien, noch hinter der Straße von Gibraltar. Einige assyrische Könige haben später diesen Ort, der damals auch Tartessos hieß, in ihren Inschriften aufgezeichnet. Und dieser Ort galt als die westlichste Grenze des Mittelmeers und damit die eigentlich westlichste Grenze der bekannten Welt. Die Symbolkraft ist unübersehbar. Jona sollte nach Osten und er ging nach Westen. Und zwar so weit nach Westen, wie man überhaupt nach Westen gehen konnte. Dahinter war ja nur noch Ozean und zumindest damals scheint keiner so richtig gewusst zu haben, dass nur ein ganzer Kontinent da hinten liegt. Er macht sich auf und will nach Tarsus. Dieser Ort hatte in dieser Zeit, als Jona jetzt hier diesen Befehl bekommt, in der Zeit von Jerobeam II., starke Handelsbeziehungen zu den östlichen Mittelmeergebieten aufgebaut, den Phöniziern und so weiter und so fort. Und so sieht Jona diese Gelegenheit, hier vor Gott zu fliehen. Wie oft in unserem Leben hören wir den klaren, deutlichen Auftrag Gottes: Tu dieses Werk für mich, und wir fliehen. Es heißt, er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Interessant ist, dass er hier in Jaffo in dieses Schiff einstieg. Der heutige Ort heißt Jaffa. Im Neuen Testament heißt dieser Ort Joppe und er kommt in der Apostelgeschichte vor. Schauen wir mal gemeinsam in der Apostelgeschichte und dort in Apostelgeschichte 10. Das ist die zweite berühmte Stelle, wo dieser Ort erwähnt wird. Einmal im Alten Testament, dort, wo Jona vor dem Auftrag Gottes flieht. Und dann hier in Apostelgeschichte 10, dort lesen wir ab Vers 5, und nun sende Männer nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser ist Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Der wird dir sagen, was du tun sollst. Und dann lesen wir später in diesem Kapitel, dass dort in Joppe Simon Petrus den Traum hat, der ihm verdeutlichen soll, dass das Evangelium eben nicht nur zu den Juden gehen soll, sondern auch zu den Heiden. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament ist die Stadt Jaffa, damals im Alten Testament Jaffo, dann im Neuen Testament Joppe, heute Jaffa, ist diese Stadt verbunden mit dieser Schwierigkeit des jüdischen Volkes zu verstehen, dass Gott sein Evangelium nicht nur für eine Rasse, nicht nur für ein Volk oder eine Ethnie bestimmt hat, sondern für alle Völker, alle Nationen, alle Stämme und alle Sprachen. Simon Petrus hat seine Lektion schnell gelernt und er ging dann zu Cornelius und hat begriffen, dass auch ein reiner Römer, der keine jüdischen Vorfahren in den letzten 20 Generationen hat, genauso durch das Evangelium Jesu Christi gerettet werden kann. Jona brauchte noch ein bisschen, um das zu begreifen. Er bezahlte sogar Geld, um den Missionsauftrag nicht durchführen zu müssen. In Vers 3 heißt es hier, da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Das Angesicht des Herrn hatte die Bosheit Ninives gesehen, aber er wollte weg von dem Angesicht des Herrn. Er wollte weg von dem Auftrag Gottes. Er wollte die Beziehung zu Gott unterbrechen. Lieber keine Beziehung zu Gott, als für Gott missionieren. Wie vielen von uns geht das manchmal heute noch so? Dass wir solch eine Angst haben, einen Komplex, irgendwie über unseren Glauben zu reden, dass wir lieber sogar ganz den Glauben aufgeben. Oder zumindest uns weit weg von Gott entfernen. Nun, Jona erlebt, dass die Flucht das Problem nicht löst. In Vers 4 und 5 heißt es aber, der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Interessanterweise, derselbe Jona, der Angst hatte, nach Ninive zu gehen, um den Heiden das Evangelium zu predigen, war derselbe Jona, der jetzt auf einem heidnischen Schiff mit den Heiden weg von Gott ging. Er wollte nicht nach Ninive wegen der Heiden, sondern wegen der Botschaft, die den Heiden predigen sollte. Aber er hatte kein Problem, sich mit den Heiden von Gott zu entfernen, wie er meinte. Wie oft ist es so, dass wir mit Hinweis auf den säkularen Menschen heute die Mission beiseite drängen, aber dann in unserem Alltag uns mit den säkularen Menschen abgeben, ohne das Evangelium zu predigen. Und stattdessen ihre Wege und ihre Ideen vielleicht noch aufnehmen in unser Leben. Und interessant ist, dass die Weigerung Jonas, seinem Auftrag, seiner Identität nachzukommen, Unheil für die Heiden um ihn herum bedeutete. Lieber Freund, liebe Freundin, ob du es glaubst oder nicht, wenn wir uns weigern, unseren Missionsauftrag ernst zu nehmen, dann wird das stürmische Zeiten auch für die Heiden um uns herum bringen. Ein Sturm, den es gar nicht hätte geben brauchen. Es stimmt, manche Stürme im Leben, die kommen und wir können nichts dafür. Das Buch Hiob bietet einen hervorragenden Typus davon. Aber diesen Sturm hätte es nie geben brauchen. Jona erlebt einen Sturm, den er nicht hätte erleben brauchen. Warum? Weil er sich vor der Mission scheute. Und manchmal in unserem Leben gibt es Stürme, gibt es Probleme, gibt es Schwierigkeiten, allein deswegen, weil wir nicht Gottes Willen gefolgt sind und jetzt die Frucht unserer eigenen Taten ernten. Aber man kann nicht so einfach vor der eigenen Identität fliehen. Man kann nicht so einfach davon laufen, wenn man Teil des Volkes Gottes ist. Gottes Mission klebt einem stärker an, als man glaubt. Und wir sehen das hier jetzt in diesem Moment. Jona hatte scheinbar von all dem nicht viel mitbekommen. Es heißt in Vers 5 am Ende, Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Ihn hat das alles nichts genützt, nicht interessiert. Aber dann heißt es in Vers 6, da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Die Zeichen um ihn herum, dass der Sturm der Zeit um ihn herum hat ihn nicht aufwecken können. Es ist ein Heide, der ihn jetzt zu einem Zeugnis zwingt. Was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Die Situation ist so schlimm, dass jetzt ein Heide den Mann Gottes daran erinnert, dass doch vielleicht sein Gott etwas tun könnte. Könnte es sein, dass obwohl um uns herum die Zeichen der Zeit auf Sturm stehen, wir noch immer fest und tief schlafen? Und dass Gott manchmal die Heiden benutzen muss, um uns aufzurütteln und sagen, hey, sag uns doch etwas von deinem Gott. Vielleicht ist dein Gott, der uns helfen kann. Es geht weiter in Vers 7 und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen los und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, Vers 8, sag uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Das sind alles Dinge, die der Jona ihnen hätte erzählen sollen. Als Mann Gottes auf einem Schiff voller Heiden hätte er von Anfang an erzählen sollen, hallo, ich bin der Jona, ich bin Prophet Gottes, ich komme aus Israel und ich diene Gott und ich bin hier, gab schon einen Grund, warum er das nicht gesagt hat, denn er konnte nicht sagen, ich bin hier im Werk Gottes unterwegs. Aber all diese Dinge, die sie wissen wollen, das hätte doch Jona ihnen erzählen sollen, er war doch der Mann Gottes, er sollte doch das Evangelium weitergeben, er sollte doch Salz sein, Licht sein. Jona hatte fest geschlafen. Er rannte vor Gott weg und die Heiden müssen ihn durch die Umstände quasi zwingen, jetzt ein Zeugnis zu geben. Manchmal, wenn wir gar nicht für Gott Zeugnis geben wollen, dann muss Gott uns in Umstände bringen, wo wir nicht anders können, als für ihn Zeugnis abzulegen. Und zum Glück hat Jona das getan. Ich möchte nicht wissen, wie die Geschichte ausgegangen wäre, wenn er sich hier geweigert hätte, die Wahrheit zu sagen. Vers 9, er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer. Und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Diese Aussage ist sehr signifikant, denn diese Aussage ist ein Echo oder ist eine Umformulierung dessen, was wir in Offenbarung finden. Ganz genau gesprochen in Offenbarung 14, Vers 7. Wo es heißt, der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Das wird hier in Offenbarung 14, Vers 6 als das ewige Evangelium bezeichnet, das zu allen Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen gehen soll. Und hier haben wir Jona, der umringt von einer ganzen Zahl von verschiedenen Nationalitäten, verschiedenen Heiden, denn alle haben ja zu verschiedenen Göttern gebetet. Endlich die dreifache Engelsbotschaft, das ist den ersten Teil hier, predigt und sagt, ich fürchte Gott, der den Himmel, die Erde, das Meer und das Trockene gemacht hat. Aber verpassen wir nicht diesen fast ironischen Punkt, dass er dazu förmlich gezwungen worden ist. Wenn es nach ihm gegangen wäre, dann hätte er bis nach Tarsis unten im Schiff geschlafen. Notfalls, selbst wenn das Schiff untergegangen wäre, er hätte es nicht mal mitbekommen. Es waren Heiden, die ihn darauf aufmerksam gemacht haben, dass er in Todesgefahr war. Es waren Heiden, die ihn darauf aufmerksam gemacht haben, dass er doch einen Gott hat. Und es waren Heiden, die ihn quasi zwingen mussten, die ihn gefragt haben, erzähl uns doch von dir, erzähl uns doch von deinem Gott, erzähl uns von deinen Erfahrungen. Und dann kam stammelnd und zögernd die dreifache Engelsbotschaft doch aus seinem Mund heraus. Und mit was für einer Wirkung? Vers 10 in Jona 1, da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hat es ihnen erzählt. Für die Heiden ist der Fall noch klarer als für den Mann Gottes. Die Heiden sehen deutlicher, dass das Verhalten von Jona absolut unverständlich ist. Wer an einen solchen Gott glaubt, der kann doch nicht einfach die Mission ignorieren. Ich glaube, wenn gottlose Menschen heute Gott kennen würden und seinen Charakter kennen würden, sie würden sich an den Kopf fassen, wie wenig wir, die wir Gott kennen und seinen Charakter kennen, wie wenig wir tun. Sie würden sich an den Kopf fassen, wenn sie unsere Ausreden hören würden. Wie viele aufrichtige Menschen, die von Gott keine Ahnung haben, würden sich nicht viel lieber in so einer Situation mit ihrem ganzen Leben, mit allem, was sie haben und sind, hineinwerfen in die Mission für solch einen liebevollen, großartigen Gott. Was hast du da getan? Lieber Freund, liebe Freundin, lieber Bruder, liebe Schwester, ich möchte nicht die Worte von Weltmenschen hören. Was hast du da getan? Während hier die Welt fast zugrunde geht, hast du geschlafen im Keller deiner Gemeinde und ganz unten. Warum hast du uns nicht davon erzählt? Warum bist du fern weggelaufen? Warum bist du nicht in die Stadt gegangen? Warum hast du keine Städtemission gemacht? Und sie fragten ihn, was sollen wir machen mit dir, damit uns das Meer in Ruhe bringt? Und dann sagte er ihm, werft mich ins Meer. Er weiß, dass es sein Ungehorsam ist, der die ganze Mission unmöglich gemacht hat zunächst einmal und dann auch das Unglück über diese Menschen gebracht hat. Aber es ist interessant, dass Gott selbst in dieser Situation ihn immer noch als Missionar gebraucht. Wir lesen ab Vers 13, da ruderten ihm Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Sie wollten das Leben von Jona retten, aber sie wussten, sie konnten es nicht. Und dann heißt es in Vers 14, da schrien sie zu dem Herrn. Hier haben wir die Heiden, die jetzt zu Gott rufen. Bis dahin hat Jona immer noch nicht zu Gott gerufen. Er hat nicht gebetet. Er hat nur davon erzählt, wer er ist. Er hat nur gesagt, ich fürchte Gott. Aber er selbst scheint nicht gebetet zu haben. Es waren die Heiden, die zu dem Herrn schreien und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes Willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an. Denn du, Herr, hast getan, was dir wohl gefiel. Sie beten. Und dann werfen sie Jona ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Und obwohl sie glauben mussten, dass Jona tot war, haben diese Männer durch diese Geschichte Gott, den Herrn, kennengelernt. Vers 16, da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn Gott dich zur Mission beruft, dann hast du zwei Optionen. Entweder du gehst und es wird ein Segen für dich und Menschen werden gerettet. Oder du gehst nicht und Gott wird dich dann in Umstände bringen, wo du trotzdem Zeugnis geben musst und andere werden gerettet werden. Nur dir geht es dann etwas schlechter. Gott kommt an sein Ziel, ob wir mit ihm kooperieren oder nicht. Er wird Heiden retten. Nur, Die Frage ist, werden wir das miterleben oder werden wir stattdessen im Meer uns gegen das Ertrinken wehren müssen? Jona hatte sich dummerweise für die zweite Variante entschieden. Und es sah so aus, als ob sein Leben hier an dieser Stelle zu Ende wäre. Und wenn er hier gestorben wäre, dann ist es interessant, darüber nachzudenken, ob er gerettet gewesen wäre, oder? In totaler Opposition gegen Gottes Willen? In offener Rebellion gegen seinen Auftrag? Aber Gott lässt ihn nicht sterben. Denn Gott ist gnädig. Und obwohl dieser Jona so viel von Gott weiß und sich so offensichtlich gegen Gottes Auftrag entschieden hat, hört Gott auf sein eigenes Herz. Noch bevor der Jona selbst betet, sendet Gott einen Fisch, um zumindest Jona mal die Möglichkeit des Überlebens zu garantieren. Dieser Fisch verschlingt Jona, wir kennen die Geschichte, wir können sie in Vers 1 bis 10, Kapitel 2 selbst nachlesen. Und so hat Jona Zeit, obwohl er im Wasser ist, umgeben von dem Fisch, hat er Zeit nachzudenken. Und jetzt betet er. Und jetzt bittet er Gott, ihn zu erretten. Es ist ganz interessant, dass das ein schönes Bild auf die Erlösung ist. Gott sendet den Fisch noch bevor der Jona wirklich betet, um ihm eine Möglichkeit zu geben, überhaupt diese Entscheidung zu fällen. Und dann fällt der Jona diese Entscheidung. Er betet zu Gott, er betet um Rettung und Gott rettet ihn und er kommt wieder auf das trockene Land. In derselben Art und Weise sind wir alle hilflos verloren im Meer der Sünde, aber durch den Kreuzestod Jesu haben wir alle noch Gnadenzeit. Anstatt dass wir gleich sterben oder so gut wie bald sterben, haben wir alle die Möglichkeit, uns noch einmal zu entscheiden. Gott hat durch das Kreuz Jesu die Möglichkeit geschaffen, dass jeder Mensch gerettet werden kann. Und wenn wir uns für Gott entscheiden, wenn wir zu ihm beten, dann kann er unsere Füße wieder auf trockenen, festen Grund stellen. Jona erlebt am eigenen Leib die erlösende Kraft, die rettende Kraft Gottes. Und das ist es doch, was wir brauchen in der Mission. Wir brauchen eine Erfahrung mit Gott. Und das war sicherlich eine der spektakulärsten Erfahrungen, die ein Mensch je mit Gott gemacht hat. Jeder Evangelist würde sich wünschen, solch eine Geschichte erzählen zu können. Wie viele Parallelen, wie viele Aufrufe könnte man aus dieser Geschichte herausziehen, um Menschen zu Gott zu führen? Jona wird gerettet. Und als er gerettet ist, vergeht nicht viel Zeit, bis Gott ihm den Grund offenbart, warum er ihn gerettet hat. In Jona 3 und dort Vers 1. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Wenn jemand gerettet wird von Gott, dann unter anderem deswegen, weil Gott ihn als Missionar haben möchte. Niemand wird in das Reich Gottes hineingeboren, ohne Missionar zu sein. Jona wird gerettet und Jona bekommt seinen Auftrag erneut. An dem Auftrag hat sich nichts geändert. Und Jona wird ganz deutlich, wenn er wieder wegläuft und er wieder gerettet wird, würde der Auftrag immer noch derselbe bleiben. Der Auftrag ändert sich nicht. Also entscheidet er sich jetzt, das Sinnvolle zu tun und gleich dem Auftrag Folge zu leisten. Diesmal ist er gehorsam. Es heißt in Vers 3, da machte sich Jona auf. Diesmal ging er nicht nach Tarsis, sondern nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Und Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott. 3 Tage Reisen groß. Mission to the cities. Jona war ein Städtemissionar jetzt. Was hat er dort getan? Wir lesen in Vers 4, und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Es war keine einfache, liebliche Botschaft, die er den grausamen Assyrern dort gepredigt hat. Es war kein Wohlfühl-Evangelium, es war eine ziemlich drastische, deutliche Gerichtsbotschaft, basierend auf dem Wort Gottes, eine prophetische Botschaft, die äußerste Dringlichkeit hatte. bald ist die Gnadenzeit zu Ende. Bald wird Ninive zerstört werden. Bekehrt euch jetzt. Ein bisschen wie unsere Botschaft, die wir haben. Die sagt, kommt aus ihr heraus, mein Volk. Die sagt, dass die Sünden Babylons bis an den Himmel reichen, dass alle, die das Mahlzeichen und das Tier anbeten und das Bild des Tieres anbeten werden, dass sie den Zorneswein Gottes trinken werden, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Becher seines Zornes, den Glutwein Gottes. Und dass sie gequält werden mit Feuer und Schwefel, eine deutliche, eine feierliche Warnung. Er predigt sie. Und dann passiert etwas, womit Jona nicht gerechnet hat. Wahrscheinlich hat er geglaubt, dass die grausamen Assyrer ihn kaum ausreden lassen würden, dass sie in das nächste Gefängnis stecken würden und ihm dort die Haut abziehen würden, was sie übrigens die Assyrer ganz oft und gerne getan haben. Aber all seine Vorurteile über die gottlosen Assyrer wandeln sich in der Realität. Die Assyrer sind nämlich ganz offen für das Wort Gottes. Könnte es sein, dass wir manchmal heute Vorurteile haben gegenüber den säkularen Weltmenschen, von denen wir glauben, dass sie am Wort Gottes ohnehin nicht interessiert sind, deswegen müssen wir die Botschaft ändern, dass wir der Meinung sind, sie wollen es sowieso nicht hören, sie werden uns eh nur auslachen, wir müssen irgendwie unsere Methoden ändern, wir müssen unseren Gottesdienst ändern, wir können nicht einfach das Wort Gottes predigen, so wie es da ist. Wir würden uns wundern, was passieren würde, wenn wir einfach das tun würden, was Gott uns sagt. Und zwar mit der Botschaft, die er uns gegeben hat, mit den Methoden, die er uns gegeben hat. Einfach so. Ich glaube, wir würden erstaunt sein, wie viele Niniviten heute genauso reagieren würden, wie die Menschen damals. Vers 5. Und die Leute von Ninive glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich ins Sacktuch und setzte sich in die Asche. Bitte bemerkt hier, die Mission Gottes war nicht abgestimmt auf verschiedene Altersgruppen, auf verschiedene soziale Stufen. Der Jona hat nicht den Armen etwas anderes verkündigt als den Intellektuellen. Es war eine Botschaft. Und diese Botschaft, weil es Gottes Botschaft war, hat die Kinder erreicht und die Senioren erreicht, hat die Armen und Bettel erreicht, es hat den König erreicht, es hat die Intellektuellen erreicht. Alle Schichten, alle Altersgruppen wurden von dieser prophetischen Botschaft erreicht. Meine These heute ist, wenn wir die dreifache Engelsbotschaft in ihrer christozentrischen Kraft predigen, werden wir alle Schichten erreichen. Wir müssen nicht 1000 Studien anfertigen und uns 100.000 Gedanken machen, wie wir das Evangelium hier verändern können und dort verändern können. Und natürlich sollen wir kreativ sein, natürlich sollen wir uns Gedanken machen. Aber lass uns nicht die Botschaft verändern. Lass uns nicht die Methoden verändern, die Gott uns gegeben hat. Sondern lass uns die Lektion lernen aus dem Buch Jona. Die Menschen sind offener für Gottes Wort, als wir das glauben. Der König legt seinen Mantel ab, erhöht sich in Sacktuch, er setzt sich in die Asche. Und es heißt in Vers 10, als Gott all das sieht, die Erweckung und Reformation in diesem Schmelztiegel der Bosheit. Denn die Assyrer waren wirklich eines der schlimmsten Völker, das jemals existiert hat. Es gibt wenig Völker überhaupt in der ganzen Weltgeschichte, die es mit den Assyrern an Grausamkeit und an Gottlosigkeit aufnehmen können. Wenn man die Berichte von ihnen liest, dann würde man manchmal denken, Gott, warum hast du sie nicht sofort auf der Stelle ausgerottet? Aber es heißt in Vers 10, und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen. Gott hatte ihre Taten vorher gesehen, er hatte all das Böse gesehen, er hatte die Morde gesehen, die Vergewaltigung, die Folterung. Aber Gott sah auch diese Taten. Er sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte und er tat es nicht. Gott begnadigt grausame Assyrer, die in einer Großstadt leben, weil er sie gern hat, weil er sie liebt und weil er in ihr Herz sieht. Und man könnte meinen, wenn eine der größten Städte der Welt, angefüllt mit den gottlosesten Menschen der Welt, eine Erweckung und Reformation erlebt, sodass sogar bis zum König sich so gut wie alle bekehren, dann ist der Evangelist zufrieden, oder? In der ganzen Bibel, von 1. Mose bis zur Offenbarung, lesen wir von keinem einzigen Menschen, der solch einen evangelistischen Erfolg hatte, wie Jona. Was übrigens heißt, dass Gott jeden Menschen gebrauchen kann, auch die, die weggelaufen sind, auch die, die zunächst einen Auftrag abgelehnt haben. Wenn du bisher weggelaufen bist, wisse, wenn du dich Gott zur Verfügung stellst und das sagt, tust, was er sagt, dann kann Gott durch dich Gewaltiges erreichen. Wie schön wäre, wenn die Geschichte jetzt hier enden würde mit dem Hinweis, dass Jona Gott dankte. Aber die Geschichte sagt in Kapitel 4, Vers 1, das aber missfiel Jona. Und nicht nur missfiel es ihm, es missfiel ihm sehr. Und er wurde zornig. Vers 2, und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte, er rechtfertigt seine Sünde. Warum? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Der Evangelist beschwert sich, dass Gott gut ist und dass Gott Liebe ist. Offensichtlich war zwar Jona ein großartiger Evangelist, offensichtlich hat er genau das getan, was Gott gesagt hat. Er hat die richtige Botschaft gepredigt, er hat die richtigen Methoden angewandt, er hatte Erfolg, aber offensichtlich kannte Jona Gott nicht wirklich. Er hat das Richtige getan, hat die richtigen Resultate erzielt, aber er selbst hat davon nicht profitiert. Warum? Weil er Gottes Charakter nicht kannte. Er hatte nämlich gar kein Interesse an der Rettung von Menschen. Er wollte nur einen Auftrag ausführen. Und er sorgte sich mehr um seinen Ruf als um den Ruf Gottes. Wie viele von uns sind vielleicht im Gegensatz zu denen, die die Mission ignorieren, ganz eifrig. Und wir tun das, was Gott sagt. Wir predigen die Dreifachengelsbotschaft ohne Abstriche und predigen sie mit allem Eifer, der uns einfällt. Und zwar einzig und allein deswegen, weil Gott es gesagt hat. Aber nicht, um Menschen zu retten. Und das führt dann dazu, dass all die Wahrheiten auf ein DIN A4 Papier zusammengeknüllt werden und Menschen ausgehändigt werden nach dem Motto, friss oder stirb. Keine Vorarbeit, keine Nacharbeit. Hier hast du's. Und dann ist es uns egal, ob die Menschen es nehmen oder nicht. Manchmal sagt sogar der eine oder andere, wir haben es ihnen zum Gericht gesagt. Aber lieber Freund, liebe Freundin, wenn das dich beschreibt, Gott ist nicht so. Gott will nicht einfach, dass die Dreifachengelsbotschaft den Leuten vor die Füße geworfen wird, ohne dass sie es verstehen können. Gott liebt die Menschen. Und wenn wir für Gott arbeiten, müssen wir eine Bürde für verlorene Menschen haben. Eine Liebe. Und das ist nur möglich, wenn wir Gottes Charakter kennen. Jona, der gerade noch selbst von Gott gerettet worden ist, allein aus Gnade, allein aus Langmut. Er versteht nicht, dass dieselbe Langmut, die er in Anspruch genommen hat, dort im Fisch, dass die auch den Assyrern zusteht. Alles, was ihn interessierte, war, wie werden die Menschen jetzt mich sehen? Was werden sie von mir halten als Evangelist, wenn das, was ich angekündigt habe, nicht eintritt? Ihm war es wichtiger, dass er anerkannt ist, als dass Gottes Charakter deutlich wird. Und dann sagt er tatsächlich, und nun Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Als er kurz vorm Tod war, da wollte er gerne leben. Jetzt, wo er lebt, möchte er sterben. Wie ist es möglich, dass ein Mensch tatsächlich lieber sterben möchte, als dass Gottes Charakter offenbar wird? Wir sehen in Jona die zwei großen Hauptprobleme in der Mission. Das eine Hauptproblem ist, dass Menschen im Volk Gottes gar nicht das tun, was Gott sagt. Und das andere ist, dass sie es vielleicht tun, aber überhaupt nicht verstehen, welchen Charakter Gott hat. Und deswegen ein falsches Zeugnis letztendlich geben. Und interessanterweise ist, obwohl Jona zwei fundamentale Fehler begeht, einmal läuft er vor Gott weg und einmal predigt er ohne Liebe zu den Menschen. In beiden Fällen kann Gott ihn benutzen. In beiden Fällen wird durch außergewöhnliche Umstände werden Menschen sogar in größerer Menge gerettet. Beim ersten Mal wird die ganze Schiffsbesatzung gerettet, beim zweiten Mal die ganze Stadt. Aber eins ist sicher, dieser Super-Evangelist Jona hatte keine echte Liebesbeziehung zu Gott. Manchmal schauen wir auf Menschen, die links und rechts die Leute taufen, die groß Erfolg haben, und wir meinen, der missionarische Erfolg an Taufzahlen oder an Bekehrungsgeschichten sei ein Hinweis auf die tiefe Beziehung dieses Menschen, dieses Evangelisten zu Gott. Aber die Geschichte von Jona lehrt uns, Gott kann Menschen gebrauchen, die weglaufen und die seinen Charakter gar nicht verstehen, ja sogar hassen, um Menschen zu Gott zu führen, und zwar zu einer echten Bekehrung. Allein deswegen ist es notwendig, dass wir niemals uns auf Menschen verlassen. Und wir wissen dürfen, dass wenn wir durch einen anderen Menschen zum Glauben gekommen sind und es zeigt sich später, dass dieser andere Mensch ernsthafte Probleme in seiner Beziehung zu Gott hatte, dass unsere Bekehrung trotzdem echt ist. So echt wie die Bekehrung der Heiden hier im Buch Jona. Und dann gibt Gott dieses Gleichnis von dem Rizinus. Wir kennen die Geschichte, wir können zusammenfassen in Vers 10, was Gott sagt. Da sprach der Herr: Du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht, um den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden ist und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Die Frage ist, warum hatte Jona Mitleid mit diesem Rizinus? Warum hat er sich eingesetzt für ihn? Warum wollte er nicht, dass er stirbt? Aus einem sehr einfachen Grund. Dieser Rizinus nützte ihm. Er hatte etwas davon. Im Grunde genommen war das Interesse an dem Rizinus eigentlich ein Interesse an sich selbst. Das Problem von Jona war, ja, er diente Gott dann am Ende, aber wonach er schaute, war eigentlich, was für ihn dabei herausspringt. Und alles, was ihm zugute kam, was ihm nützte, dafür hat er sich eingesetzt. Was ihn nicht selbst betraf, das war ihm egal. Und Gott stellt ihm die Frage, wenn du dich für diesen Rizinus interessierst. Vers 11. Sollte ich kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von der linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Gott hat Interesse an verlorenen Menschen. Und könnte es sein, dass auch wir manchmal uns nur in die Teile des Werkes Gottes einbringen, wo wir selbst was davon haben? Aber das, was uns nichts nützt, wir dann auch ignorieren. Wir können viel aus der Geschichte von Jona lernen. Am allermeisten, dass Jona, der Evangelist, sich für den Rizinus interessierte, weil er etwas davon hatte. Aber Gott sorgt sich um die Menschen in Assyrien, nicht weil er etwas davon hat. Nicht weil es ihm dadurch besser geht, sondern einfach, weil er sie liebt. Deswegen sagt Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt, inklusive Ninive, geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Er hat nichts bekommen, er hat gegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Die Liebe Gottes denkt nicht an das ihre. Und jeder wahre Missionar, jeder Missionar nach dem Herzen Gottes wird nicht so sein wie Jona. Vielleicht wird er nicht so viele Menschen bekehren wie Jona, aber er wird zwei Fehler Jonas nicht wiederholen. Er wird erstens sofort gehen, wenn Gott ruft. Er wird nicht weglaufen. Und zweitens wird er das tun, was Gott sagt, nicht einfach nur aus Pflichtgefühl, sondern aus einer tiefen Liebe für den anderen. Nicht aus eigener Berechnung, sondern aus selbstaufopfernder Liebe. Das Buch Jona beschreibt in einer Nussschale die Erfahrung des Volkes Gottes, das von Gott den Auftrag erhielt, ein Licht zu sein für die Heiden. Es heißt in Jesaja 60, und dort Vers 1, mache dich auf. Gott spricht zu seinem Volk Israel, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Gottes Plan war, dass die Israeliten hingehen, dass sie sich aufmachen und Licht werden für die Babylonier und für die Assyrer und für die Ägypter und für die Hethiter und für all die verschiedenen Völker. Doch stattdessen gingen sie genau in die entgegengesetzte Richtung. Statt ein Licht zu sein für die Heiden, nahmen sie von der Finsternis der Heiden in ihr eigenes Leben auf. Sie gingen genau in die andere Richtung. Und oftmals waren es die Heiden, die noch besser lebten als die Israeliten. Die Israeliten wären beinahe zugrunde gegangen daran. Nur durch göttliche Gnade wurden sie im Exil in Babylon am Leben erhalten, zumindest ein Teil von ihnen, sodass sie wiederkommen konnten. So wie Jona im Bauch des Fisches war, waren sie für eine Zeit gefangen in Babylon. Und dann kamen sie zurück. Und jetzt wollten sie den Auftrag Gottes ernst nehmen. Sie wollten das Wort Gottes predigen. Sie wollten am Wort Gottes festhalten. Doch dabei schotteten sie sich ab, aus Angst vor den Heiden. Sie predigten das Gesetz und die Liebe. Und als Gott dann seinen Charakter offenbarte, als Gottes Wesen, seine Liebe, seine Güte, seine Langmut in Jesus Christus Mensch wurde, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit eines Eingeborenen, voller Gnade und Wahrheit, Johannes 1, Vers 14, da wollte sein Volk lieber sterben, als diese Herrlichkeit Gottes annehmen. Sie sagen, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Lass uns nicht die Geschichte von Jona wiederholen. Sie soll uns ein Mahnmal sein, zu verstehen, was Gott möchte. Er möchte, dass wir seinen Auftrag umsetzen. Und zwar mit der Liebe, die er hatte. Jesus war genau das Gegenteil von Jona. In mancher Hinsicht gibt es viele Parallelen. Auch er stillte den Sturm. Auch er schlief während des Sturmes. Aber Jesus ging sofort, als er gefordert war. Als er seine Mission begann, ging er nicht in die falsche Richtung, er ging in die richtige Richtung. Er starb für andere. Und Jesus hat um Jerusalem, die Stadt, geweint. Und bis heute ist er für uns da. Möchtest du, lieber Freund, liebe Freundin, ein Missionar sein, nicht wie Jona, sondern wie Jesus, der all die Fehler von Jona wieder gut gemacht hat und uns den wahren Weg gezeigt hat, wie die dreifache Engelsbotschaft in die ganze Welt gehen soll. Wir leben heute in einer Zeit, in der das Ende der Gnadenzeit kurz bevorsteht. Wir leben in einer Zeit, in der die großen Städte missioniert werden müssen. Und wir brauchen heute Menschen, die Gottes Auftrag in Liebe und mit einer Bürde für verlorene Menschen umsetzen. Und zwar so, wie Gott es gesagt hat. Wirst du dabei sein? Gott segne deine Entscheidung. Nächste Woche wollen wir uns weitere Gedanken machen über Missionare im Alten Testament. Wir laden euch ein, wieder dabei zu sein hier auf joelmediatv.de und dann mit uns gemeinsam zu studieren. Bis dahin wünschen wir euch Gottes Segen und viel Freude im Studium seines Wortes. Amen.